Laktatdusche, der etwas andere Sportpodcast von und mit Lukas. Präsentiert wird das Ganze von der LVM-Versicherungsagentur Daimer und Kelling.
Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge. Vorab Asche auf mein Haupt. Ihr musstet lange warten, obwohl ich ja beim letzten Mal angekündigt hatte, ihr müsst nicht mehr so lange warten. Ja, was soll ich sagen? Sachen kommen, wie sie kommen. Manchmal hat man doch weniger Zeit, als man dachte, man hätte Zeit. Macht nichts. Ich habe heute dafür wieder was Spannendes für euch mitgebracht. Eine Laufikone, würde ich behaupten. Ich glaube, auch viele von euch kennen ihn. Wer ihn nicht kennt, lernt ihn heute kennen. Und ich denke, man wird hängen bleiben bei ihm. Ich freue mich, dass du dabei bist. Moin, David. Schön, Herr.
Ja, moin. Grüß dich.
Ja, ich freue mich, dass wir hier heute zusammenkommen. Ich glaube auch, wir beide haben viel miteinander kommuniziert, bis wir irgendwo jetzt mal diesen Termin hier gefunden haben. Umso besser wird's, glaube ich. Was lange wird, wird gut werden, sagt man ja. Für die Leute, die dich nicht kennen, bist 32 Jahre jung, lebst in Münster. Und ich glaube, man kann sagen, alles, was über 42 Kilometer ist, ist deine Distanz, oder?
Ja, Marathon geht auch schon klar, aber lieber noch länger, auf jeden Fall.
Ja, du bist Laufcoach, bist Physio, bist selber begnadeter Läufer und arbeitest mit Sportcheck zusammen.
Genau, also jetzt schon seit 2 Jahren und genau, da mache ich halt hauptsächlich Kooperation mit Laufmarken und genau, habe da immer ganz spannende Projekte. Und macht Spaß, gerade den Alltag in Corona-Zeiten macht es einfach sehr abwechslungsreich und nicht so eintönig, wie es sonst wäre. Deswegen ist das schon ein Segen, dass ich da auch noch untergekommen bin.
Ja, ich habe da für heute schon mal nachher so 1-2 kleine Fragen diesbezüglich vorbereitet. Aktuell liefen da auch Challenges über Sportcheck, wo man auch einen super Preis gewinnen konnte. Mich würde mal interessieren, was war so deine Einheit der Woche?
Vielleicht erkennt man es an meiner Stimme, dass ich gerade von der Einheit der Woche wiederkomme. Ich bin heute Morgen um 10 Uhr gestartet und kam erst gerade wieder. Und 52 Kilometer bin ich heute gelaufen, im Hinblick auf den Wings for Life Lauf, meine Kerneinheit. Ich bin recht entspannt losgelaufen, habe mir auch so eine kleine Waldstrecke ausgesucht, bin mit einem Freund losgelaufen, die 4:10er-Schnitt und habe dann gesteigert bis 3:40. Also ich glaube, der letzte Marathon ist gut, die letzten 42 Kilometer waren so in 2:46. Und das Schöne ist, ich war echt noch gut drauf. Ich hätte auch noch 20 Kilometer weiterlaufen können, so vom Gefühl. Aber wenn man dann irgendwie so ein bisschen zur Ruhe kommt und da merkt man, dass man doch ein bisschen mehr getan hat als sonst. Und aber ich bin auf jeden Fall mega zufrieden. Und als Einheit der Woche würde ich das schon dann nennen. Lief schon ganz gut.
Direkt 2 Fragen dazu. Frage Nummer 1, was ist das Ziel für den übernächsten Sonntag? Wie viele Kilometer willst du laufen?
60 ist schon so mein Ziel. Also alles, was über 60 ist, bin ich auf jeden Fall mit zufrieden. Wenn es mehr wird, dann umso besser. Aber 60 sollten eigentlich schon drin sein, gerade nach heute, nach der Einheit. 2019 bin ich 63 Kilometer gelaufen in München, also beim realen Wings for Life Lauf. Da habe ich mich noch mit dem Florian Neuschwan da gebettelt, war letztendlich 1 Kilometer vor ihm. Und das war so eine der stärksten Rennen, wo ich da auch taktisch echt viele Sachen richtig gemacht habe. Und das lief doch richtig gut. Und wenn ich an die 63 Kilometer nochmal rankomme, wäre das natürlich überragend. Ja, das wäre, glaube ich, so ein 3:44er, 3:43er Schnitt. Aber da muss schon alles passen an dem Tag. Also gerade ohne Mitläufer und ohne Zuschauer ist das natürlich bisschen schwieriger. Und 2019 war es halt so, in jedem bayerischen Dorf nördlich von München standen 200 Leute da und haben mit Livestreams und so das geschaut und dann angefeuert. War es schon so ein bisschen Tour de France-Feeling. Und es war auch echt hügelig, also durch diese bayerischen Dörfer ist man dann einfach durch diese Serpentinen gelaufen, rechts und links standen total viele Menschen und hat halt einfach Bock gemacht. Und auch wenn alles wehtat, hatte man so viel Adrenalin im Körper, dass man irgendwie nicht mehr so viel gemerkt hat. Und also ich muss sagen, ich bei Kilometer 50 hatte ich einen Wadenkrampf. Ich dachte, das geht einfach nicht mehr. Ich bin stehen geblieben, drei Kameras auf mich gerichtet. Ich weiß, das lief irgendwie relativ auf Servus TV und noch ein paar anderen Kanälen in 30 Ländern. Das Lämpchen an der Kamera war rot, das heißt, die haben das gerade aufgenommen. Ich habe gesagt, so, ey, meine Wade macht dicht, ich kann, glaube ich, nicht mehr weiterlaufen. Dann haben die gesagt, ey, David, du kannst jetzt nicht stoppen, du bist weltweit gerade führender. Habe ich ein bisschen rausmassiert und nach 20 Sekunden bin ich halt weitergelaufen. Und dann ging irgendwie noch 13 Kilometer. Ich meine, weil letztendlich nur die letzten 13 Kilometer waren irgendwie in 3:55er Schnitt oder so, aber auf jeden Fall habe ich mich da so durchgebissen. Also ich habe nur noch auf das Catcher-Car dann gewartet. Also, ich glaube, sowas ist schwierig, wenn man nicht unter Leuten ist. Also sich dann nochmal aufzuraffen nach Krämpfen und zu sagen, jetzt ziehe ich nochmal 13 Kilometer schmerzhaft durch, das ist so mental echt eine Herausforderung. Und das klappt besser, wenn man um einen 10 Fahrräder, 3 Kameramotorräder hat und Zuschauer im Nacken. Das ist, glaube ich, definitiv was anderes. Diesmal halt mit der App. Aber ich bin gespannt.
Ja, genau deswegen sprechen wir jetzt hier heute drüber, damit, falls dieser Fall eintreten sollte, dass irgendwo was dazwischen kommt, dass du nicht problemlos durchlaufen kannst, dass du jetzt durchlaufen musst und dich durchqueren musst, weil ich habe gerade gehört, 64 Kilometer sind das Ziel.
Mal schauen. ja, ich auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall etwas schnellere Schuhe an, das ist der erste Vorteil. Also ich werde wahrscheinlich die Vaporflies anziehen und 2019 war ich noch bei New Balance unter Vertrag und da bin ich halt in New Balance Santé gelaufen und der ist zwar cool, der Schuh, den mag ich auch, aber ist halt eigentlich auch kein Wettkampfschuh. Also ja, das ist schon, glaube ich, ein kleiner Unterschied und ich werde hier natürlich eine Runde laufen ohne die 800 Höhenmeter von München, also wird deutlich flacher hier. Ist in Münster auch nicht so schwierig, wenn ich ehrlich bin.
Ja, man hört immer so, man muss relativ weit laufen, um Berge zu finden. Aber man kann auch gut Höhenmeter sammeln bei euch, habe ich auch schon gehört.
Ja, auf jeden Fall. Also meine Hausstrecke, da laufe ich so 15 Kilometer, da habe ich 150 Höhenmeter. Das ist schon für Münster eigentlich Hochgebirge.
Ja, meine zweite Frage wäre, du warst heute 52 Kilometer laufen. Wie doll tun dir die Beine weh, beziehungsweise was ist der Trick, damit du unter der Woche jetzt nochmal laufen kannst, also dass dir die Beine nicht so wehtun? Also wenn ich mich an meinen ersten Marathon zurück erinnere, ich glaube, ich bin 2 Wochen danach nicht gelaufen, weil mir die Beine so wehtaten, beziehungsweise selbst gehen war halt, naja.
Ja, also so einen richtigen Trick weiß ich jetzt nicht. Ich mache für die Regeneration jetzt eigentlich gar nicht so viel heute mehr. Ich hoffe, dass ich recht früh ins Bett komme. Und ess vernünftig, heute Abend mal kein Alkohol und dann sollte das passen. Nee, aber ich glaube, das ist auch so eine Frage der Gewöhnung und wie viele Kilometer man so in den letzten Wochen gemacht hat, wie viele. Und ich bin jetzt nicht von 0 auf 52, sondern ich bin vor einigen Wochen auch schon mal einen 50er gelaufen, schon mal einen 47er, hatte ich eine Marathonvorbereitung vor Dresden. Deswegen, es kommt jetzt nicht von jetzt auf gleich, deswegen... Morgen werde ich ganz normal laufen können. Kann sein, dass ich mich ein bisschen müde fühle. Ich werde jetzt kein Tempotraining machen, aber ich werde meinen 10 Kilometer Shakeout-Run machen und am Freitag auch schon wieder Tempotraining. Also ich werde jetzt nicht so viel merken von den Beinen. Jetzt momentan merke ich es einfach, dass sie so ein bisschen schwer sind, ein bisschen wehtun, aber das ist morgen schon wieder okay. Also so richtige Tipps für Regeneration. Ich meine, ich könnte jetzt auf die Blackwall steigen, mache ich aber nicht, weil ich dazu keine Lust habe.
Ja, da fällt mir noch eine Sache ein. Du hattest, glaube ich, Ende letzten Jahres mal so deine Instagram-Story gepackt, nach so Laufzielen für dich. Und ich hatte dir ja da vom Laktatduscher-Account geschrieben, so 7 Tage in 7 Tage 7 Marathons. Und du meintest nur so, hä, warum? Lieber einen schnellen Laufen. Jetzt kann ich dir ja nochmal sagen, warum ich dir das damals gesagt hatte. Und zwar war das, als Jens Vogt damals aufgehört hatte mit dem Radsport, hat er sich so irgendwie Challenges gesucht und der hatte halt auch, eine Challenge war 7 Tage 7 Marathons und er hat, glaube ich, 5 Marathons geschafft und die anderen musste er abbrechen oder absagen, weil ihm so die Füße wehtan. Deswegen, das war so, die Intention damals dahinter so?
Ja, also ist auf jeden Fall eine Challenge, gebe ich dir recht. Ich weiß halt nicht, was meine Family dazu sagt. Ich habe ja schon 2 Kinder. Hm. Und da muss man auch mal schauen, dass man das alles unter einen Hut bekommt. Und wenn ich dann irgendwie jeden Tag 3 Stunden laufe, dann halt nehme ich irgendwann für bekloppt. Also zum Glück sind die da alle recht offen für meine sportlichen Ambitionen und freuen sich, wenn ich da Spaß dran habe. Aber dann jeden Tag einen Marathon, das muss ich denen dann auch schon sehr gut begründen. Ja, vielleicht, wenn ich irgendwann sage, so, ja, ich habe da irgendwie einen ganz coolen Sponsor und kann das irgendwie Job nennen, dass ich das mache, so wie Florian Neuschwander, der dann auch von, der das als Job bezeichnen kann und dann von Red Bull dann halt auch ein bisschen und von On ein bisschen Geld für bekommt, dann kann ich das vielleicht erklären, dass ich sage, okay, das ist meine Arbeit, das muss ich jetzt machen, 3 Stunden arbeiten jeden Tag, 3 Stunden Marathon laufen. Aber wenn ich sage, okay, das ist mein Hobby, dann wird es schwierig zu begründen. Und das ist ja nicht dann nur der Marathon, sondern es ist halt auch so ein bisschen Vorbereitung, Nachbereitung, viel Regeneration und das im Alltag hinzubekommen, ist doch schwierig. Aber es ist auf jeden Fall mal eine Challenge. Also warum nicht in irgendwie, keine Ahnung, in 10 Jahren, wenn ich dann irgendwie sage, so, ich bin jetzt auch so ein, habe jetzt nicht mehr so die krassen Ambitionen, meine Bestzeiten zu verbessern, dann mache ich doch sowas. Aber du warst schon deiner Zeit voraus, weil gerade solche Challenges sind ja in Corona-Zeiten ja nicht ganz unüblich, dass Leute sich was ganz anderes ausdenken und über sich hinauswachsen. Also das finde ich momentan echt erstaunlich, dass viele Leute, denen ich es gar nicht zugetraut hätte, genau solche Sachen, so verrückte Sachen machen. Einfach weil die regulären Wettkämpfe aber nicht stattfinden momentan.
Ja, ich glaube, es wird irgendwo eine relativ spannende Entwicklung, gerade weil halt die Wettkämpfe nicht stattfinden, dass die Leute sich ja eigene Sachen suchen. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Also im Radsport-Triathlon ist es ja wirklich so, du musst irgendwo einmal im Jahr über 300 Kilometer fahren. Ich glaube, dieses Jahr werden 300 Kilometer gar nicht mehr reichen, sondern es müssen mindestens 500 sein oder so. Bleibt spannend.
Auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass der Spuk bald vorbei ist, wenn ich ehrlich bin. Also ja. Ich hoffe, in meinem Herbst wird sich das alles so normalisieren. Das kriege ich auch hier so langsam nicht füllen, muss ich sagen. Ich meine, für mich ist immer total wichtig, dass ich halt so Laufgruppen und Laufkurse, also gar nicht nur aus dem finanziellen, sondern vor allem aus dem sozialen Aspekt. Mir macht es einfach mega Spaß, mit Leute zu trainieren und auch in Gruppen zu trainieren und hab richtig Bock drauf. Und mir fehlt das total. Jetzt seit einem Jahr mal hört man, dass es wieder besser wird, dann gibt's Lockerungen, dann kann man mal einen Kurs machen, aber dann jetzt schon wieder ein halbes Jahr nicht. Also das ist echt auch keine leichte Situation momentan. Und ich hoffe, dass der Spuk bald vorbei ist. Also ich hoffe nicht, dass ich jetzt im Winter noch denke, so, ja, wird eh nichts im nächsten Jahr. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen Déjà-vu momentan. Ich hoffe einfach, es wird im Herbst einigermaßen wieder normalisieren. Aber das hoffen wir alle.
Bin ich voll bei dir, weil sonst fallen keine neuen Bestzeiten im Training, wenn man ständig alleine trainieren muss.
Ja.
Ich habe mir das so gedacht, da du ja ein Coach bist, du bist auch ein Physio, aber du bist auch selber ein Läufer, dass wir das so ein bisschen dreiteilig hier heute machen. Und als erstes möchte ich mal mit David, dem Coach, sprechen. So, wir haben ja so vorab schon mal so ein bisschen gesprochen, wenn ich einen Marathon laufen möchte, ich bereite das nicht so ganz gut vor, beziehungsweise ich ignoriere vielleicht, dass man, wenn man sich auf einen Marathon vorbereitet, wenn dir jemand sagt, ich bin viel Rad gefahren, dass man da auch trotzdem noch laufen muss. Da wäre mal so für mich interessant, die erste Frage an dich, wie viel Kilometer muss ich dann wirklich laufen? Jetzt vielleicht nicht für einen Marathon, aber sagen wir mal, ich möchte einfach mal irgendwann eine schnelle 10 laufen. In welchen Dimensionen muss ich mich da bewegen, kilometertechnisch? Ja.
Also 10 Kilometer kriegst du auch mit wenigen Kilometern hin. Also wenn du sonst Rad fährst und schwimmst, da habe ich auch schon Leute gesehen oder Triathleten gesehen, die trainieren 40 Kilometer in der Woche und laufen unter 30 Minuten. Also das geht auch mit wenig Aufwand. Da machst du zweimal Tempo in der Woche, füllst das auf mit irgendwie 10 Kilometer Läufen und das geht auf jeden Fall, das kriegst du hin. Also da ist die Kilometerleistung gar nicht so entscheidend. Beim Marathon ist das eine ganz andere Geschichte. Also da sage ich immer auch zu Triathleten oder zu Radfahrern, 60 Kilometer in der Woche ist schon Pflicht. Ja, lieber mehr, lieber 70 Kilometer, dass man das andere Radfahren ein bisschen zurückschraubt und dann eher 70 Kilometer läuft in der Woche. Sonst ist die Muskulatur zu wenig und auch die Gelenke, Bänder, Sehnen sind einfach zu wenig an diese Gelenkbelastung des Laufens ja, gewohnt und gewöhnt. Und dann wird es schwierig ab Kilometer 35. Bei dir war es ja Kilometer 37, als da alles dicht gemacht hat. Sonst wird es ganz, ganz schwierig, da irgendwie einen guten Marathon zu laufen. Also das empfehle ich wirklich auch Hobbyläufer, die einfach nur ankommen wollen. Da sage ich 60 Kilometer in der Woche. Das ist schon Pflicht, wenn man ja nicht mit Totalschaden aus dem Marathon rausgehen möchte und sich auch das einigermaßen gut anfühlen soll. Also genau, das wäre so meine Empfehlung als Coach.
Ja, ja, ich sage jetzt lieber nicht, wie viel ich damals nochmal gelaufen bin. Das
30 wahrscheinlich oder so.
ja, 35 bis 40 hatte ich immer so, dass so ein knapper Marathon die Woche bin ich halt gelaufen, hat definitiv nicht gereicht. Lag
Ja.
halt auch einfach daran, weil ich halt nebenbei viel Rad und viel geschwommen bin, weil ich das Schwimmen auch als Baustelle hatte. War auf jeden Fall eine Erfahrung wert.
Auf jeden Fall verständlich. Also wenn man nun durchkommen möchte und auch 6 Stunden, also ne, wirklich joggen möchte, dann reicht es vielleicht. Dann kann man auch mit 30 Kilometern, 35 Kilometern durchkommen. Aber wenn man schon so gewisse Ambitionen hat und du als Leistungssportler hast ja dann bestimmt auch gewisse Ambitionen gehabt, dass du eine gewisse Zeit laufen wolltest. Und dann reicht es wahrscheinlich nicht, wenn man so wenig läuft. Einfach weil auch auf dieses Asphaltlaufen, von der Muskelvibration, das passiert nicht beim Radfahren. Und darauf musst du einfach vorbereitet sein.
Ja, also ich habe damals zum Glück meine Zielzeit unterboten. Vielleicht könnte man jetzt auch sagen, dass meine Zielzeit einfach nicht hoch genug gesteckt war, aber ich bin damals eine 3:22 gelaufen und eine 3:30 wollte ich laufen. Von daher hat das irgendwo gepasst, aber als ich dann gemerkt habe, wie schnell ich eigentlich beim Halbmarathon noch war, dann war natürlich auch die Überlegung, vielleicht könnte ich ja meine Zielzeit auch deutlich unterbieten. Von daher, obwohl ich quasi meine Zielzeit geschafft habe, war ich am Ende enttäuscht, aber
Ja, immerhin hast du es dann noch geschafft. Also das ist ja schon bemerkenswert. Also die meisten, die so wenig dann laufen, die werden dann schon sehr früh von mit dem berühmten Mann mit dem Hammer eingeholt und dann geht es ab Kilometer 30 dann schon rund und dann nochmal 12 Kilometer zu leiden, das ist nicht so schön. Also kenne ich persönlich jetzt noch nicht so, aber von Berichten von Freunden und so, die dann bei einer Kneipenwette gesagt haben, komm, du läufst jetzt im September im Münstermarathon und dann irgendwie mit 20 Kilometern in der Woche da sich hingeschleppt haben, dann wird es unschön irgendwann. Und diese Erfahrung will wirklich niemand machen. Ja.
ja, das wäre so quasi meine nächste Frage. Quasi Leute, die sich irgendwo durch so eine dumme Wette irgendwie überreden lassen, 5, 10, 20 oder auch einen Marathon zu laufen, die aber unter der Woche, weil sie halt voll im Leben stehen, wenig Zeit haben. Was wären da so, weiß ich, sagen wir mal, drei Laufeinheiten, die du halt machen musst, damit du mit dreimal Laufen irgendwo dein Wettkampf vielleicht schaffst?
Ja, passt doch. Also 5 und 10 ist überhaupt kein Problem. Also das schafft man ja auch, ich meine, so Volksläufe kann man immer laufen, also außer jetzt ist man gerade in einer fetten Corona-Pandemie, dann wird es schwierig. Aber sonst kann man ja Volksläufe eigentlich immer laufen, meldet sich an und ist ja, Zeiten sind da eigentlich ja nicht so richtig wichtig. Also da läuft man auch, wenn man 70 Minuten die 10 läuft, ist man im hinteren Mittelfeld. Deswegen, also 5 und 10 Kilometer ist völlig problemlos. Das kann ich jedem nur empfehlen, da eine Kneipenwette zu machen, dass man da seine Zeit unterbietet, auch mit dreimal Laufen in der Woche, was ja schon super ist. Also ist ja viel, viel besser. Das hat ja so viele Vorteile gesundheitlich, wenn man da kardiovaskulär und so dann den Körper auch ja, trainiert. Ist einfach eine super Geschichte. Also das kann ich nur jedem empfehlen, da sich auf sowas einzulassen. Ein bisschen tricky wird es dann bei Halbmarathon. Also da muss man dann schon schauen, dass man da irgendwie dann auch einmal in der Woche dann einen längeren Lauf macht, sag ich mal über 15 Kilometer. Da muss man ja schon ein bisschen Zeit investieren. Und bei Marathon würde ich sagen, puh, das ist schon ein Brett. Also mit dreimal in der Woche dann Marathon laufen und wenn man dann auch jedes Mal nur einen 10-Kilometer-Lauf macht, dann wird es wirklich schwierig. Also dann, das sage ich auch oft irgendwie Bekannten, die mich fragen, so kann man mit dreimal in der Woche 10 Kilometer Marathon laufen? Sage ich, nein, es ist aus orthopädischen oder für mich aus physiotherapeutischen Gründen einfach Quatsch, wenn man dann versucht, warum muss es immer Marathon sein? Also klar bin ich Marathonläufer und ich liebe den Marathon und laufe auch Marathon schon seitdem ich 16 bin, muss ich es gestehen. Aber ich laufe auch jedes Jahr um die 5000 Kilometer im Jahr. Also es ist eine ganz andere Geschichte. Ne? Wenn der Körper nicht vorbereitet ist, dann würde ich eher einen Marathon meiden oder davon abraten.
Ja, hatte ich ja auch gerade erst gestern, also heute ist Dienstag, gestern war Montag, wieder in meinen wöchentlichen Tipps für die Läufer, was man ja unbedingt machen muss. Laufwettkampf ist Sitten oder Marathon, ne?
Ja, genau. Ja, es war auch, ich habe früher während meiner Studizeit im Laufladen gearbeitet und da war ich halt schon Marathonläufer und da waren immer alle beeindruckt und so, hey, du läufst Marathon, krass, ich habe gar keine Zeit gesagt, aber du läufst Marathon, da waren wir mal schon erst da so. Und ein anderer Mitarbeiter, ein Kumpel von mir, der ist 1500 Meter gerannt unter 4 Minuten, 3:48. Und was halt schon, also der war bei der DM halt Top 10 oder so, U23. Und dann habe ich gesagt, so hier, er hat aber richtig was drauf, ne, 1500 Meter. Also, ja, okay, warum läuft er denn nur so kurz? So, ne, wenn er was drauf hat. Überhaupt nicht. Niemand war davon beeindruckt, ne, von den ganzen Kunden, die da waren. Also in der breiten Masse, sage ich so, zählt halt wirklich eher so die lange Strecke, so Marathon, ne? Oder so 10 Kilometer unter 30 Minuten. Ja, toll, ja, 10 Kilometer unter 30 Minuten kann ich auch. Ne? Aber so Marathon ist halt krass, ist halt was Außergewöhnliches, ne? Weiß ich nicht immer, ob ich das so begrüße. Für mich war es immer ganz nett, wenn man dann sagt, so, okay, ich bin Marathonläufer und alle so, ja, ja und arm. Ja, aber klar, also für mich ist auch zum Beispiel, siehst du vielleicht jetzt anders, aber die ganzen Weltcup-Starter und Bundesliga-Starter, die dann ja häufig die Sprintdistanz so machen, die dann irgendwie auf den letzten 5 Kilometern dann irgendwie noch eine flache 14 raushauen. Das ist für mich eine echt mega krasse Leistung und vielleicht in meiner Hierarchie der Anerkennung fast noch höher als so ein Ironman, so, ne? Einfach weil ich es einfach so krass finde. Ist natürlich eine ganz, ganz andere Belastung. Und ich meine, ein Ironman da irgendwie unter 8 Stunden zu finishen, ist halt auch richtig krass. Aber irgendwie fand ich habe da häufig halt zugeschaut und war da auch länger in der Szene so drin und ich fand es immer mega bemerkenswert, dieses Sprintrennen. Also deswegen, nicht immer ist mehr auch besser.
Also bin ich voll bei dir. Ich finde diese Faszination, über 5 Kilometer ganz, ganz tief zu gehen und eine richtig krasse Zeit rauszuhauen, finde ich, dass das genauso viel Anerkennung verdient hat wie irgendwo ein Marathon oder ein Ironman. Weil ich sage auch immer so quasi 5 schnelle Kilometer, ganz schnell laufen, das musst du halt auch können, weil Marathon ist ja eigentlich, also um das mal so für die halt nicht irgendwo auf diesem Niveau 2:30 und schneller unterwegs sind, ist es ja irgendwie möglichst lange nicht ganz schnell laufen. Ja. So, und finde ich irgendwo, wenn du nachher 5 Kilometer unter 15 oder in 15 Minuten läufst, finde ich, hat das genauso viel Anerkennung verdient wie halt ein Marathon in 3 Stunden oder 3:30.
Ja, absolut. Also genau, sehe ich genauso und auch Mittelstrecke. Also ich gucke mir auch gerne mal im Fernsehen irgendwie bei der irgendwelchen Leichtathletik-Festivals Diamond League irgendwie 1500 Meter Rennen an und das ist schon faszinierend, was sie irgendwie auf der letzten Runde noch raushauen und gucke ich mir genauso gerne an wie ein Marathon. Vielleicht fast noch lieber.
Ja, dann würde mich interessieren, du als Trainer, wie sieht so eine Kilometer beziehungsweise auch Pace-Verteilung bei dir im Training aus? Also wie viel Kilometer spulst du wirklich in diesem lockeren Bereich ab und wie viel Hit steckt dann wirklich bei dir drinne? Und da vielleicht als zweite Frage gleich mit, ist das alles eher Pace-basiert oder doch eher auf Herzfrequenz?
Ja, also du meinst jetzt, wie ich mein Training strukturiere?
Genau, oder was du halt deinen Leuten, die du trainierst, empfiehlst. Also wie sieht das bei dir aus so mit der Verteilung von Hit und Lit, so prozentual?
Also da weiche ich gar nicht von anderen so sehr ab. Also ich versuche immer, dass alle meine Athleten eine Leistungsdiagnostik habe, die ich auch regelmäßig mache, dass man auch ungefähr weiß, in welchem Bereich man unterwegs ist. Dann habe ich so ein bisschen für mich mit Watt Messungen beim Laufen rum experimentiert, war damit aber nicht ganz so happy. Deswegen bin ich jetzt eher auch auf Geschwindigkeit wieder zurückgegangen. Zusammen mit dem Parameter Herzfrequenz kann man da immer schon ganz gut abschätzen, ob man oder in welchen Bereichen man läuft. Und von der prozentualen Verteilung würde ich tatsächlich sagen, da ich ja eher Ultramarathonläufer bin, ist die Grundlagenausdauer schon eher 85%, also schon recht viel. Dann vielleicht so, kann auch sein, dass es sich mal verschiebt, aber und 5-10% tatsächlich recht hochintensiv, dass ich dann auf die Bahn gehe. Hat aber auch so ein bisschen gelitten, dieses Hochintensive, da wir in der Trainingsgruppe nicht zusammen trainieren können wegen Corona. Und ich da vor allem bei den intensiven Sachen immer ein bisschen faul bin und da lieber dann noch einen 20 Kilometer Dauerlauf mache als irgendwie 7x1000 all out. Deswegen hat sich das leider in den letzten Wochen so ein bisschen verschoben, dass ich da wenig Hochintensives gemacht habe. Was ich mal gemacht habe, dass ich dann irgendwie in den Wald gelaufen bin, 7 Kilometer eingelaufen und 10x100 Meter Bergsprints und dann wieder zurück. Also das sollte das so ein bisschen ersetzen, weil ich von Bergsprints auch recht viel halte. Und hat viele wichtige Komponenten und aber mein Athleten schreibe ich immer schon ein bisschen mehr auf. Also häufig ist er so ein bisschen aus der oder in der Trainingswissenschaft ist das so ein bisschen umstritten, ob man diese GA2 oder moderaten Läufe auch überhaupt machen soll. Ich halte da trotzdem viel von, dass man es zumindest einstreut ins Training. Deswegen schreibe ich gerade im Winter und in diesen Zwischenphasen schreibe ich dann zumindest einmal in der Woche diese GR2-Läufe auf, im moderaten Bereich, im VL2, genau. Und dann einmal bis zweimal in der Woche Intervalltraining beziehungsweise Tempoläufe, Minutenläufe, dann häufig auch im Gelände. Und am Sonntag dann häufig locker über 20 Kilometer. Ja. Bei mir in der Marathonvorbereitung ist es tatsächlich so, dass alle langen Läufe schnell sind, also mit Qualität. Also da gibt es dann also 10 Wochen lang gibt es eigentlich keinen langen Lauf mehr, der langsam ist. Also das gibt es dann einfach nicht mehr, weil jede lange Einheit ersetzt dann auch eine Tempoeinheit und ist immer qualitativ hochwertig. Zum Beispiel 5x5 Kilometer Marathon-Renntempo und dazwischen 2 Kilometer locker. Dann hat man 25 Kilometer im Marathon-Pace und kann das schon mal so ein bisschen vorbereiten. Deswegen, das ist für mich dann immer die Kerneinheit und alles andere schmückt sozusagen die Woche nur aus. Ja, also nochmal als Hintergrund.
Ja, das hatte Tom Grösche ja auch damals erzählt, dass quasi so bei den ambitionierten Marathonläufern oder auch international ist man von diesem Long Jog zum Long Run gegangen und man läuft wirklich hinten raus gutes Marathon-Tempo. Auch nicht irgendwo nur 1 Kilometer, sondern auch irgendwo 5-8 Kilometer oder noch länger. Finde ich eine spannende Sache eigentlich. Thema Herzfrequenz kannst du bei mir eigentlich vergessen. Das ist nicht aussagekräftig. Ich habe teilweise wirklich Läufe, da laufe ich irgendwo, da versuche ich wirklich locker zu laufen, um meine Herzfrequenz runterzugehen. Auch bei 6 Minuten Tempo dann Puls 170. Wenn ich dann die nächste Einheit laufe mit 4:30 Pace, Puls 155, weiß ich nicht.
Vielleicht solltest du da deine Uhr einschicken, deine Pulsuhr. Hast du Herzfrequenzmessung oder
haben ja, richtig mit dem Pulsgurt. Beim Radfahren nutze ich den auch, da funktioniert alles tipptopp, einwandfrei. Okay.
Natürlich. Ja. Dann mach doch am besten auch mal eine Leistungsdiagnostik, dann kannst du ja auch, also direkt würde ich tatsächlich auch für dich auf dem Laufband empfehlen, weil auf dem Rad wird es dann nicht so extrem aussagekräftig fürs Laufen, dass du dann einfach mal eine Laufleistungsdiagnostik machst.
Ja, hatte ich sowieso mal überlegt, einfach auch für den nächsten Marathon dann, damit man wirklich die Zeiten oder Bereiche hat. Ein Punkt hast du auch schon angesprochen, Thema Wattmessung beim Laufen. Hast du das mit dem Strike gemacht oder?
Ja, genau. War ich aber irgendwie mit der Auswertung nicht so hundertprozentig zufrieden oder beziehungsweise irgendwie, ich weiß nicht genau, also ich fand es gut, dass es so objektiver wird, also dass man halt auch ausrechnen kann, in welchem Bereich man war, obwohl es windig war oder obwohl man hügelige Trailstrecken gelaufen ist, dass die Wattzahl da, also das hat mir schon gefallen, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie bin ich dann wieder zurückgegangen nach Geschwindigkeit zu schauen. Also ich habe die Wattmessung dann auch immer dabei, immer noch, und achte da ab und zu drauf, gucke da auch drauf, aber ist nicht mal mein Hauptkriterium. Also ich finde es spannend und vielleicht werde ich da nochmal zurückfinden, aber irgendwie hat es dann teilweise dort noch so ein bisschen gesponnen, so technische Probleme, war für mich dann letztendlich nicht so hundertprozentig überzeugend. Beim Radfahren ist das natürlich was ganz anderes, ne? Also dann fährt man ja eigentlich nur nach Watt, oder täusche ich mich da?
Ja, der Trend geht dahin auch, dass irgendwo die Leute, die halt 30 Kilometer Kaffee trinken fahren, selbst die haben halt irgendwie den besten Powermeter, den es gibt. Zum Thema Stride, ich habe ja auch so ein Ding, mich hat das eigentlich relativ überzeugt. Was ich mir aber wirklich klar machen musste, ist, dass du quasi keinen gemessenen Wert hast, sondern einen errechneten über einen Algorithmus. Und das ist mir jetzt auch gerade die letzten Wochen, wo ich oft meine Laufschuhe gewechselt habe und den quasi ständig neu montieren musste, aufgefallen, dass das so ein bisschen schuhabhängig auch ist. Je nachdem, wie du ihn immer montierst, variieren die Werte.
Genau, das hatte ich auch. Genau. Also das hat wirklich häufig Schwankungen von, keine Ahnung, 10, 20 Watt Unterschied von Schuh zu Schuh. Und da dachte ich, das kann doch nicht sein. Also das ist ja komisch. Und da habe ich auch so wieder zurückgewechselt und da war der Wert wieder 10 Watt weniger und fand ich irgendwie auch merkwürdig.
Ja, das ist aber so, die Parameter kriege ich jetzt relativ gut ausgeblendet. Wo ich es halt relativ nützlich finde, ist, wenn du halt wirklich jetzt, also bei uns in Hamburg, wir kommen nicht so richtig auf die Bahn rauf. Wenn du dann wirklich deine Tempoläufe am Deich machst und das immer mit dem gleichen Schuh machst, dann kannst du es halt relativ gut vergleichen und dann ist es halt auch egal, ob du jetzt mit dem Wind läufst oder gegen den Wind, weil du kannst halt drauf gucken und weißt halt irgendwo 370 Watt musst du laufen und dann passt das. Das soll die und die Pace nachher sein. Von daher finde ich das nützlich. Ich glaube aber auch, es geht auch ohne, wenn man wirklich möchte und wenn man auch guckt irgendwo. Ich glaube nicht, dass irgendwo ein Amanal Petros oder ein Tom Grosche, dass die mit dem Stride laufen, sondern dass die auch eher oldschool unterwegs sind mit einer einfachen Laufuhr und dann.
Ja, genau, habe ich auch noch nie beim Profiläufer gesehen. Also zum Beispiel Richard Ringer, mit dem habe ich doch ganz kurz drüber gesprochen und der hat das auch noch nie ausprobiert oder noch nie gemacht, diese Wattmessung. Und das zeigt, dass es im Laufen eigentlich noch nicht angekommen ist. Aber ich muss mich mit solchen Sachen ja auch auseinandersetzen, weil dann Athleten auch fragen, so ja, kannst du auch Pläne nach Wattmessung oder so schreiben? Und deswegen muss ich mich da auch so ein bisschen mit auseinandersetzen, dass ich nicht immer oldschool bleibe und mich da auch weiterentwickle als Trainer.
Ja, ich glaube, so in der Triathlon-Szene ist das doch schon irgendwo relativ verbreitet, gerade bei den Profis. Die haben alle irgendwie so ein Ding immer am Schuh. Was ich dann halt noch spannend finden würde, ist, wenn das halt wirklich nicht mehr so schuhabhängig wird, weil dann wird es, glaube ich, auch aussagekräftig nachher, wenn die Werte nicht schwanken, weil so kann es ja wirklich sein, nur weil du deinen Laufschuh wechselst, dann passt auf einmal dein Trainingsplan nicht mehr.
Ja, das stimmt. Ja, ich muss sagen, also ich bin auch nicht so der, also obwohl ich jetzt Sportwissenschaftler bin, ich bin jetzt nicht so der Zahlenverfechter, also ich gucke schon auf meine Werte, aber ich setze mich jetzt nicht, jetzt nach meinem 52er setze ich mich jetzt nicht 2 Stunden und analysiere alles und schaue auf meine Wattwerte und auf meinen Puls und auf alles Mögliche. Ich gucke mir das einmal, gucke ich drüber, passt alles und dann lege ich es weg so. Und aber für meine Athleten, gerade bei denen ich weiß, die sind so ein bisschen perfektionistisch unterwegs und die wollen alles genau auswerten, natürlich muss ich für die dann auch adäquate Antworten finden, wenn die irgendwelche Fragen zur Wattmessung oder so haben. Deswegen muss ich natürlich einigermaßen aufgestellt sein. Und wahrscheinlich hätte ich für mich alleine, wenn ich nur für mich verantwortlich wäre, überhaupt nicht mit Wattmessung angefangen. Aber wie gesagt, ich muss ja auch so ein bisschen meine Athleten da betreuen. Ich finde es halt, ich habe da so gute Parameter über die Leistungsdiagnostik da mit Herzfrequenz, die auch recht verlässlich ist und mit der Pace. Und ich kenne meinen Körper mittlerweile, was das Laufen angeht, schon so gut, dass ich da eigentlich immer weiß, in welchem Bereich ich unterwegs bin. Ich meine, ich glaube, ich mache das schon echt lange. Ich laufe jetzt schon 15 Jahre Marathon und Ich bin da, glaube ich, schon recht erfahren, was da so angeht. Ich merke auch, wenn ich irgendwie zu hochpulsig unterwegs bin, obwohl ich nicht auf meine Uhr gucke, und dann komme ich nach Hause und dann weiß ich genau, okay, jetzt liegt der Wert irgendwie, jetzt bin ich bei 145, obwohl ich nur oder unter 140 bleiben wollte. Und das passt dann auch meistens. Also ich könnte dir eigentlich fast nach jeder Einheit sagen, wo meine Herzfrequenz liegt, und dann ist das so plus minus zwei Schläge auch treffend oder passt.
Boah, nicht schlecht. Ich wünschte, ich könnte das auch.
Ja, ist bei dir halt schwierig, weil es halt so schwankt, ne, und so ein bisschen unberechenbar ist.
Ja, vor allem ist es manchmal auch vom Gefühl her so mega hoch, und dann sagt die Uhr, nee, war doch eher so, wie du halt eigentlich laufen solltest. Und dann, wenn du halt denkst, boah, war heute voll niedrig, dann kickt's halt voll rein und weiß ich nicht.
Ist halt auch mega individuell, glaube ich. Also das kann man gar nicht so pauschalisieren, ob das Herzfrequenz für jeden geeignet ist, danach zu gehen. Bei dir wäre es halt völlig ungeeignet.
Ja.
Also, wenn du nach Herzfrequenz trainieren würdest, würdest du wahrscheinlich so frustriert sein, weil es immer nicht passt. Also deswegen für jemand wie dich, wie ein Athlet, für dich würde ich hundertprozentig sagen, Wattmessung ist das Beste. Total solider Wert, den du da hast, und trainier nach Watt. Auf jeden Fall würde ich dir einen Trainingsplan nach Watt schreiben. Aber die meisten, die kommen halt ganz gut mit Herzfrequenz klar und lernen auch so auf den Körper zu hören und so ein bisschen, ja, von der Wahrnehmung auch zu arbeiten. Okay, wie häufig schlägt jetzt mein Herz und wie anstrengend ist das für mich? Also ich finde, das ist gerade so eine Marathonvorbereitung hat auch viel so mit Wahrnehmung zu tun und auch so ein bisschen mal reinzuhorchen, wie geht's mir überhaupt? Muss ich heute überhaupt trainieren oder kann ich vielleicht heute einen Ruhetag machen? Und das ist auch diese Gespräche da mit meinen Athletinnen und Athleten, ist halt super wichtig, auch diese Wahrnehmung zu verbessern.
Ja, ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, das zeichnet nachher auch irgendwo so einen aktiven und selbstständigen Athleten aus, der halt irgendwo sagt, okay, ich habe hier einen Trainingsplan, aber vielleicht, wenn ich mich mal nicht gut fühle, dann suche ich mal das Gespräch zum Trainer, ob man das vielleicht irgendwo tauschen kann oder umbauen kann, oder halt auch, wenn ich mich gut fühle, vielleicht mal zu sagen, ey, kann man nicht vielleicht eine Einheit mal überspringen oder so.
Ja, absolut, absolut. Also das ist echt ein Schlüsselpunkt in einer erfolgreichen Trainingsplanung, dass man auch lernt. Also ich habe auch in meiner Trainingsgruppe so unterschiedliche Typen. Also es gibt Leute, die sind so mega perfektionistisch. Jeder Kilometer wird abgearbeitet, genau in der Pace, wie der Trainer es und die hören halt nicht auf ihren Körper. Und wenn die halt schon eigentlich im Übertraining sind, dann steht da 10x1000 im solchen Tempo und die ziehen das knallhart durch. Ja, dann hauen die sich natürlich noch mehr ins Übertraining, und das ist in dem Maß halt überhaupt nicht sinnvoll. Oder die trainieren sich dann in den Keller. Ich meine, das kennt man als Triathlet ja nur zu gut, dass man dann auch irgendwann mal drüber ist. Und da gibt es diese Athleten, da würde ich mich jetzt da auch dazu zählen, die halt total viel so, ja, macht das heute Sinn, und auch so ein bisschen hinterfragen und auch mal so ein bisschen Feedback dem Trainer geben, und ja, das gehört auch, oder das finde ich halt total wichtig, und egal was für ein Typ man ist, ich finde diese Mitte wichtig, dass man sich zwar an die Struktur des Plans hält, aber auch so ein bisschen flexibel bleibt, dass man auch mal sagt, okay, ich kann meine Einheit, wie du so schon sagst, ne, tauschen, oder ich mache lieber ruhig und lieber mal einen Ruhetag, anstatt jetzt nochmal 12 Kilometer zu laufen oder so. Absolut, gebe ich dir hundertprozentig recht.
Ja, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen auch schon eine gute Überleitung zu dem Bereich aus der Physio-Sicht mal so ein bisschen, was zählt irgendwo zur Lauf-Vor- und Nachbereitung, was sollte man machen, was sollte man nicht machen, macht es halt Sinn, direkt nach dem Laufen auf die Blackwood zu gehen oder nicht, das sind ja auch alles so Sachen, die sind sehr hinterfragt, du fragst 3 Leute, kriegst 4 Antworten.
Ja, also ich kann ja nur meine Meinung schildern, oder ich versuche auch immer so ein bisschen meine Erfahrung, aber auch dass die Evidenz, die Studien, die es da gibt, mit reinzunehmen und nicht zu vernachlässigen. Vorbereitung finde ich immer gut, wenn man vorm Lauf macht. Was mir auch gut tut, ist Gelenke mobilisieren. Also da habe ich meine Übung für die Hüfte, fürs Iliosakralgelenk, die ich mache. Da geht es mir einfach so ein bisschen besser. Gerade weil ich so viele Kilometer schon in den Beinen hatte, ist es schon so, dass man morgens manchmal aufsteht und schon merkt so ein bisschen, ja, man ist nicht mehr 20. Und das ist halt ganz gut, wenn man da ein bisschen vormobilisiert. Und habe ich halt meine... Wenn ich jetzt merke, okay, meine Oberschenkelrückseite ist ein bisschen feste, dann gehe ich auch manchmal vorm Training, kann ich dann auch mal überlegen, dass ich irgendwie leicht massiere oder so ein bisschen auf die Black Row gehe, mache ich aber selten. Also das Standardprogramm ist dieses Mobilisationseinheit von 5 Minuten und dann geht's los. Dehnen danach kann man auf jeden Fall machen, wenn man das Gefühl hat, das tut einem gut. Was ich nicht machen würde, ist, dass ich jetzt voll in die maximale Dehnung vor dem Training gehen würde. Genau, zu regenerativen Maßnahmen nach dem Training, wenn man es jetzt richtig wissen will, sind Eisbäder am besten. Black Row kann man machen für die fasziale Lösung. Da gibt es ja auch mittlerweile diese Vibrationsgeräte, die man zur Faszienlösung nutzt, so ein Hypervolt oder wie sie auch alle heißen. Finde ich auch gut, kann man auch auf jeden Fall machen. Man sollte es nicht zu intensiv an einer Stelle machen, so ein bisschen verteilen, dass man die Muskulatur da so ein bisschen löst und lockert und Mikroentzündungen versucht zu vermeiden. Genau, das wäre so das, was ich empfehlen kann. Also wahrscheinlich gibt es da noch mehr und noch viele andere Meinungen, was man alles machen kann. Aber was ich mache und was ich auch meinen Athleten empfehle, vor dem Training mobilisieren, wenn man irgendwie weiß, okay, man hat Sehnenprobleme, Achillessehne, Patellasehne, was auch immer, die kann man so ein bisschen vorbehandeln mit leichten Massagen, dass die Durchblutung da angeregt wird. Und ja, als Nachbereitung kann man sich leicht dehnen. Black Roll geht immer und genau, das würde ich so empfehlen. Das auch nicht übertreiben irgendwie. Soll ja auch noch Spaß machen.
Ja, genau. Wir sind hier zum Laufen und nicht um irgendwie uns zu dehnen, ne? Sag ich immer. da wäre so meine nächste Frage noch, was wären so 2, 3 Stabi-Übungen, die du empfehlen würdest, um Verletzungen vorzubeugen, beziehungsweise was sind so die Muskelgruppen, wo du halt sagst, da würde ich unbedingt regelmäßig dehnen, weil wenn du das nicht machst, dann hast du früher oder später Probleme beim Laufen. Also ich habe da halt letzten Sommer ganz bitterböse die Erfahrung gemacht, da hatte ich das ITB-Syndrom beidseitig nachher am Ende. Sagt dir ja bestimmt auch was.
Ja, habe ich auch täglich mindestens einen Patienten mit.
Was wär da so deine Empfehlung?
Ja, also beim Tractus Iliotibial-Syndrom geht es ja tatsächlich darum, dass man versucht, den Tensor, also den äußeren Oberschenkelmuskel zu dehnen mit dem Tractus Iliotibialis, also dieser Faszienschlauch, der im Knie herführt, das ist ja ein Scheuer-Syndrom und den sollte man gut bearbeiten. Man kommt da mit Dehnung jetzt nicht so gut dran, aber es gibt gute Dehnung, die ganze Seite so lösen und auch den Tractus ein bisschen dehnen. Also da gibt's ja diese aus dem Yoga, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber doch ich jeden Tag zu meinem Patienten, jetzt fällt er mir nicht ein. Naja, genau, kann man auch mal auf meinem Instagram-Account, da habe ich eine Highlight-Story mit Runners Knee Dehnung und da gibt's eigentlich die ganzen Dehnungen, also diese Dehnlage, ich weiß nicht, wie die Übungen alle heißen. Die Taube, genau, die Taube heißt aus dem Yoga, dass man sich so auf den Boden legt, ein Bein 99 Grad Winkel nach vorne und dann legt man sich mit dem Oberkörper nach vorne. Das ist eine Übung davon. Ja, oder dieses im Stehen, dass man mit dem Bein überkreuzt und dann versucht, die Seite aufzudehnen. Ja, das sind alles Übungen, die helfen auf jeden Fall. Dehnung ist aber nur die eine Sache. Man muss auch schauen, dass man sich so ein bisschen kräftigt und vor allem die Abduktoren, also die Glutealmuskulatur, die Po-Muskulatur, weil häufig zeugt so ein Iliotibialband-Syndrom auch daraus, dass man von einer Hüfte zu instabil ist. Das heißt, eine zu schwache Abduktorenmuskulatur hat. Und da würde ich auf jeden Fall funktionell die Abduktoren kräftigen, damit man da, dass die Hüfte gerade halten kann und der Tensor fasciis latae, also diese Muskulatur, die seitlich liegt und die das Runners Knee auslöst, dadurch entlastet, dass die nicht so viel arbeiten muss.
Was wären da Übungen? Wären da so quasi eine Brücke oder quasi die Plank in Rückenlage?
Für die Abduktoren, zum Beispiel in Vierfüßlerstand, diese, die man auch in irgendwelchen Workouts hat und dann mit dem Terraband um die Knie und dann geht man immer nach außen zum Beispiel. Oder dass man seitliche Sprünge macht. Da habe ich letztens auch so ein Reel drüber gemacht, dass man seitliche Sprünge macht, das hintere Bein in die Diagonale und dadurch halt durch dieses Abfedern, dass die Abduktoren exzentrisch arbeiten müssen. und man dadurch eine schöne funktionelle Kräftigung hat. Also das wäre so fürs Runners Knee auf jeden Fall die wichtigste Muskulatur. Kann man auch so propriozeptives Training machen, also für die Tiefensensibilität auf Wackelbrettern. Das hilft auch immer gut. Genau, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und gerade nach Verletzungen ist ja dieses Tiefensensibilitätstraining auch wichtig. Sonst zum Laufen, um Verletzungen zu vermeiden, finde ich die Hamstrings auch immer wichtig, dass man die ja, gerade für Leute, die sehr Athletinnen und Athleten, die sehr verkürzt sind, dass man da auch in die Dehnung geht, aber vor allem auch in die Kräftigung der Oberschenkelrückseite. Da ist dieses Bridging, was du gerade angesprochen hast. Das mache ich immer, da lege ich meine Füße beim Bridging, also Becken hoch auf den Petsy-Ball und versuche den Petsy-Ball halt immer wieder anziehen und wegzustrecken. Das ist eine schöne Übung, die ist auch schön funktionell. Und sonst gibt es diese Nordic Curls, das ist aber häufig eine Partnerübung, ja, dass man sich auf die Knie setzt und dann versucht, das Becken rauszuschieben und dann ganz langsam, während der Partner, der Gegenpart, die Füße festhält am Boden, dass man sich ganz langsam nach vorne fallen lässt. Das sind diese Nordic Curls, die sind auch super für die Oberschenkelrückseite. Genau, das wären so die zwei Muskelgruppen, die ich auf jeden Fall für Läufer empfehlen würde, zu trainieren. Die Oberschenkelvorderseite ist ganz wichtig, um das Knie zu schützen. Da gibt es ja diese klassischen Übungen, also Kniebeugen, Ausfallschritte, auch am besten auch auf dem Wackelbrett und so Geschichten, dass man da auch funktionelle Übungen hat, um die Oberschenkel, Vorderseite, Quadrizeps und vor allem da den inneren liegenden Muskel, den Vastus medialis, der versucht, auch mit einzubeziehen und zu trainieren.
Ja, alles Sachen, die ich seit letztem Sommer vermehrt effektiv intensiv mache. Es ist unglaublich, hätte ich das mal alles vorher schon gemacht.
Ja, du, das geht mir aber genauso. Sonst habe ich das 5 Mal in der Woche gemacht, weil ich meine Kurse jeden Abend habe. Und dann mache ich natürlich die ganzen Übungen mit und bei denen weiß ich halt auch, dass die wichtig sind und natürlich gehe ich da auch rum und korrigiere, aber ich mache die meisten Übungen auch mit und da bin ich halt super, super fit, ne, und auch Lauf-ABC-mäßig und jetzt ist Corona, ich habe keine Kurse mehr und ich mache das vielleicht einmal in der Woche oder, ne? Und früher habe ich es 5 Mal in der Woche gemacht, merke ich auch, kann ich nur sagen, kann ich nur bestätigen. Deswegen ist sowas halt geil, wenn man so eine Gruppe hat, so einen fixen Termin in einer Woche oder vielleicht auf 2 und dann macht man es halt auch wirklich.
Ja, das ist immer ganz cool, wenn ich zu Hause bin bei meinen Eltern und da mit meinen Brüdern laufen gehe. Die legen halt relativ viel Wert auf Lauf-ABC. Da ist, glaube ich, fast jedes Training, was wir da zusammen laufen, wird Lauf-ABC gemacht, so 15 bis 20 Minuten. Plus mein einer Bruder ist da sehr verrückt, der macht wirklich jeden Abend irgendwie eine halbe Stunde Workout. Ziehe ich den Hut vor, dass er das so durchzieht.
Ja, ja, da kleine Ergänzung zur vorigen Frage mit diesem, was macht man vorm Laufen? Das mache ich tatsächlich manchmal auch, dass ich 10 Minuten vorher Stabis mache. Ja, um einfach so ein bisschen die, ein Kollege von mir würde sagen, die Zellen aktivieren. Ja, also die, ja, dass man alles so ein bisschen voraktiviert, die Muskulatur, die Tiefenmuskulatur. Das heißt, dieses Bridging, Vorstütz, Seitstütz auf dem Bauch legen und so Hackbewegen für die tiefe Muskulatur. Das als Vorbereitung ist halt schon auch cool zu machen, weil dann ist man einfach total aktiv, ja, kann das Becken vorne halten beim Laufen, Rückenmuskulatur, Bauchmuskulatur, Rumpf, ist schon mal voraktiviert und das kann ich nur empfehlen, mal auszuprobieren, ja, in die Voraktivierung vorm Laufen zu gehen, vor allem vorm Tempotraining. Das hilft echt. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, aber das ist echt eine schöne Geschichte, wenn man die Zeit hat.
Ja. Dann, ich glaube, somit die spannendste Frage hier heute, weil ich glaube, jeder kennt das, wenn er merkt, beim Laufen zwickt es irgendwie oder deutet sich so eine Verletzung an, läuft man zurück nach Hause oder geht man nach Hause oder lässt man sich abholen? Was wäre da deine Empfehlung? Weil ich glaube, also aus meiner Erfahrung, also ich wär so Typ, ja okay, mir tut das Knie weh oder die Wade, ja, ich mache mein Training zu Ende, laufe nach Hause und beschäftige mich dann damit.
Ja, es ist recht schwierig zu pauschalisieren. Es gibt sicher auch Sachen oder ja Wehwehchen, die man rauslaufen kann, ist aber eher die Seltenheit. Also wenn es sich wenn es wirklich sich nicht gut anfühlt und auch immer schlimmer wird beim Laufen, dann sollte man auf jeden Fall das Training abbrechen, weil das ist mal ein Indiz dafür, dass es eine Entzündung ist oder sich da eine Entzündung anbahnt. Und wenn man dann weiter trainiert wird, das ist eher viel schlimmer, als wenn man zurückläuft, kühlt und sagt, Ja, reicht. Da muss man so ein bisschen differenzieren. Ist es was Muskuläres? Ist es Sehnenbandapparat? Aber wenn es beim Laufen kommt und immer schlimmer wird, auf jeden Fall aufhören. Ja, und je früher man aufhört, desto weniger Pause oder Regeneration braucht der Körper danach. Ja, wenn man so eine, zum Beispiel das Runner's Knee ist ein ganz gutes Beispiel. Das ist ja ein Scheuersyndrom. Dann fängt es erstmal an zu scheuern. Dann merkt man das irgendwie ab Kilometer 5 und denkt so, ah, komm, ich kann noch weiterlaufen. Ja, und dann kommt, in diesen nächsten Kilometern kommt die Entzündung halt, entsteht diese Scheuerentzündung erst, diese mechanische Entzündung. Dann wird es halt echt richtig bitter, weil wenn die Entzündung richtig drin ist, dann hat man tagelang danach richtig Schmerz noch beim Treppegehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Mhm. Und, dann kann man 3 Wochen Pause machen. Eine Woche Entzündungsphase und dann 2 Wochen Proliferationsphase. Das heißt, der Körper muss heilen und das, was kaputt gegangen ist. In der Entzündungsphase kommen die ganzen Zellen dahin und in der Proliferationsphase müssen die Zellen sich so anordnen, dass es wieder geheilt ist. Wenn man dann wieder nach 8 Tagen anfängt, weil es nicht mehr wehtut, weil jemand ist aus der Entzündungsphase, dann fängt es leider wieder von vorne an. Ja, das heißt, in diese Entzündung niemals reinlaufen, weil dann hat man spätestens, wenn man nach Hause kommt, den Salat. Und da kann man sich zwar drum kümmern, aber dann wird man die Verletzung meistens nicht so schnell los. Das heißt, wenn man irgendwas zwickt, gerade im Sehnenbandapparat, vorsichtig sein und lieber zurückgehen und kühlen.
Ja, wahre Worte. Also ich habe halt letzten Sommer wirklich genau, wie du es halt gerade beschrieben hast, diese Erfahrung gemacht, dass ich halt dann laufen war, dann tat es mir halt weh. Ich bin halt die Runde zu Ende gelaufen und habe dann so mal 5-6 Tage Pause gemacht, habe halt immer schön gedehnt, weil ich wusste ja gar nicht, was ich überhaupt hatte und habe dann wieder angefangen zu laufen. Und dann hat sich das halt den ganzen Sommer irgendwie gezogen, weil es dann halt so war, einmal die Woche laufen, dann eine Woche Laufpause, wieder laufen, bis ich dann irgendwann im September endlich beim Arzt war und eine Diagnose auch hatte. Und seitdem habe ich es auch wieder im Griff. Von daher ist das nochmal so spannend, das wirklich so bestätigt zu bekommen.
Ja, aber cool, dass dein Arzt auch die Verletzung kannte und gehört haben. Also ich hatte das tatsächlich auch mal in meinen Marathon-Anfängen, da war ich noch recht jung und hatte auch gar keine Ahnung, was das sein kann. Da war ich beim Orthopäden und der meinte irgendwas anderes irgendwie, keine Ahnung. Der hat mich erstmal geröntgt und hat gesagt, ja, gebrochen ist nix, herzlichen Glückwunsch. Aber konnte dann mir auch nicht sagen, was ich hab. Und zum Glück kann ich jetzt auch mich selbst häufig behandeln und weiß genau, was ich machen muss, damit es besser wird. Das ist auch manchmal ein kleiner Vorteil. Letzte Woche nach einem langen Lauf war zum Beispiel mein Fibula-Köpfchen, mein Wadenbeinköpfchen blockiert und ich musste dann selbst es lösen oder deblockieren und danach war es wieder ganz normal. Aber hätte ich das nicht gewusst, was es ist und ich auch nicht gewusst, wie man es deblockiert, dann hätte ich wahrscheinlich, keine Ahnung, müsste ich 2 Wochen Pause machen oder eine Woche. Und das ist manchmal schon nicht schlecht, wenn man sich da ganz schnell selbst behandeln kann.
Ja, ist Gold wert. Gerade jetzt, wenn du dann irgendwo nachher wirklich einen Termin brauchst beim Physio. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber hier in Hamburg wartest du halt Ewigkeiten. Also
ja, wir sind auch gut ausgebucht. Also genau, das ist auf jeden Fall momentan auch schwierig, da so spontan einen Termin zu bekommen. Und vor allem diese regelmäßigen Termine dann bei einem Therapeuten macht ja auch wirklich noch Sinn. Ist manchmal nicht so leicht.
Genau. Da wäre jetzt vielleicht noch so Thema Schuhwahl. Ist ja, glaube ich, auch aus Physio-Sicht relativ spannend. Ich habe da ja mal so ein kleines Beispiel vorbereitet. Was würdest du halt einer Person empfehlen, die halt 1,82 groß ist, 72 Kilo wiegt und so eine leichte Pronation, heißt das, glaube ich, nach innen hat mit dem Fuß? Mhm. Und auch generell irgendwo so einen relativ schwachen Bewegungsapparat und so ein bisschen Probleme mit Kniestabi hat. Was wäre da so quasi deine Schuhempfehlung? Also ich mit meinen Weisheiten würde dir halt empfehlen, kauf dir den Alpha Fly. Ne? Das
ja, auf jeden Fall.
Die Wirtschaft muss angekurbelt werden. Ja. Nee, aber mal im Ernst, was wäre da so quasi die Empfehlung?
Ja, ist gar nicht so leicht. Also ist so ein bisschen die Frage, wie weit ist diese Pronation vorhanden, weil die Pronation, dieses nach innen kippen des Körpers, des Sprunggelenks, des unteren Sprunggelenks, ist ja letztendlich gar nicht schlimm. Also das ist ja sogar
fast eine natürliche Bewegung, oder? Das ist so fast eine natürliche Bewegung eigentlich,
ja, absolut,
vom Körper.
Ja, absolut. Das ist das natürliche körpereigene Dämpfungssystem, dass wir da leicht nach innen kippen bei jedem Schritt mit dem mit dem unteren Sprunggelenk. Deswegen ist so eine Pronation, hört sich immer so schlimm an, ich habe eine Pronation und muss jetzt zum Arzt. Also das ist Quatsch. Man spricht von einer Überpronation und dann sollte man es stabilisieren. Ob man das jetzt mal mit einem gestützten Schuh macht, ist die Frage. Also ich bin jetzt wirklich kein Fan von gestützten Schuhen. Ich sage immer, ja okay, wenn man jetzt 120 Kilo wiegt und sagt, okay, ich habe jetzt so eine Überpronation, bekomme davon auch Probleme, sage ich, ja, so ein Essigs Kayano mit richtig guter Dämpfung und Stütze ist der Schuh der Wahl. Also definitiv. Aber jetzt dein Fallbeispiel, würde ich sagen, ja, das erstmal nochmal abchecken, wie weit ist die Pronation und wie kannst du da vielleicht auch Übungen machen, dass du deine Knieachse gerade bekommst und da auch für den Fuß ein bisschen was machst, bekommt man das auch mit neutralen Schuhen hin. Man kann auch sagen, okay, Neutralschuhe plus orthopädische, individuell angefertigte Einlagen, die da so ein bisschen unterstützen noch, was dann immer kritisch wird, wenn man halt den jetzt in dem Beispiel Essigs Kayano hat und dann nochmal extreme Einlagen, die dazu gebaut sind, um nochmal diese Pronation zu vermindern, dann steht man halt so kerzengerade oder kippt eher in die Supination, also dass man seitlich aufkommt, dass es eher dann kontraproduktiv ist und zu anderen Verletzungen, wie zum Beispiel auch das Runner's Knee führt. Deswegen wäre ich mit so einer starken Stütze bei leicht pronierenden Menschen, 72 Kilo ist jetzt auch nicht schwer, vorsichtig. Also es gibt auch durchaus gute, stabile Neutralschuhe, die ich empfehlen kann. Also ich bin ja zum Glück markenunabhängig. Also da kann ich auch zum Beispiel dem Brooks Defiance Ghost von Saucony, den Triumph zum Beispiel, so welche Schuhe. Die sind zwar neutral, aber die sind halt stabil. Also ob man jetzt so einen weichen Schuh wie den Adidas Ultra Boost tragen kann mit so einer Pronation, weiß ich jetzt nicht. Müsste man halt schauen. Da gibt's halt auch so leicht gestützte Varianten oder von Nike diesen Structure. Ich weiß gar nicht, ob es den nicht gibt. Das ist ja so etwas zwischen Neutralschuh und pronationsgestützten Schuh. Da ist ja nicht so eine richtige Stütze drin, sondern stabilisiert einfach nur so den natürlichen Lauf. Also da würde ich eher so ein bisschen in die Richtung tendieren, vor allem aus physiotherapeutischer Sicht, dass man da aktiv Übungen macht und dann eher einen stabilen Neutralschuh nimmt, als so einen fetten Klotz medial vom Sprunggelenk da reinbaut.
Ja, ich glaube, das ist auch irgendwo aktuell so ein Problem, gerade weil halt durch Corona auch viele angefangen haben, irgendwie wieder laufen zu gehen und hatten auf einmal gar keine Laufschuhe mehr. Und die gucken dann, was sind so die Top-Schuh-Empfehlungen irgendwo im Internet, und dann ist ja, wenn du, glaube ich, irgendwo Laufschuh und irgendwo gute Bewertung eingibst, dann kommt ja irgendwie fast nur noch Nike und Next Percent oder Alphafly, irgendwie sowas. Und dann hast du nachher Leute, die laufen dann quasi ihre lockeren Läufe mit so einem übelsten Wettkampfschuh, was ja, glaube ich, auch nicht so zielführend ist.
Nee, absolut nicht. Also wenn man jetzt im Training immer den Vaporfly nutzt, dann hat man es auf jeden Fall finanziell geschafft, würde ich sagen. Man sagt so, ja komm, ey, immer 250 Euro für jede 400 Kilometer. Respekt. Nee, aber im Ernst, ja klar, also wenn man jetzt völlig instabil ist und immer nur die Wettkampfschuhe mit Carbon nutzt, dann kann das natürlich nicht klappen. Also dann geht das wahrscheinlich schief, und da kann ich auch nur von abraten. Und gerade der Alphafly ist ja noch höher gebaut, und da muss man schon absolut von der Achse gerade sein, gut trainiert sein, dass man den auch laufen kann. Also ich merke auch bei mir, oder habe gesehen in Videos von mir, dass ich da schon leicht auch in die Supination kippe, einfach weil er so hoch gebaut ist und man dann einfach diesen biomechanischen Effekt hat mit dem Hebel, dass man dann schnell auch ausgehebelt wird von dem Schuh, und gerade wenn man halt ein bisschen ermüdet. Und deswegen kann ich da nur raten, da einen angemessenen Schuh auf jeden Fall sich zu kaufen und nicht nur mit den besten Google-Bewertungen und Kipchoge da mit dem Weltrekord gelaufen ist.
Ja. Gut, das lassen wir mal so stehen, und wir kommen mal so ein bisschen auf dich explizit zu sprechen. Wie bist du zum Laufen gekommen und was ist so dein Antrieb, außer dass du halt sagst, alles unter 42 Kilometer interessiert mich nicht. Was ist so deine Passion mit für den Laufsport?
Also die erste Frage ist ganz schnell erzählt. Meine Eltern waren beides Läufer beziehungsweise Triathleten, und meine Mutter war da auch schon ein bisschen exzessiver unterwegs. Zum Beispiel ist die 100 Kilometer Europameisterin geworden, in Belgien irgendwo, da war ich auch dabei. Und dann sind wir, glaube ich, eine Woche Danach sind wir nach Glücksburg gefahren und da war diese Langdistanz und da hat sie eine Woche nach dem 100er in einer Wahnsinnszeit von 7 Stunden 58, also wirklich auch eine schnelle Zeit auf 100 Kilometer. Und dann hat sie die Langdistanz aus dem Man da gewonnen in 9 Stunden 50, also Wahnsinn. Ne? Also das fand ich halt schon immer sehr beeindruckend, was sie da abgezogen hat. Bin dann auch immer zu internationalen Meisterschaften als Kind und Jugendlicher mitgefahren. Und das hat mich dann irgendwie schon sehr geprägt. Und wir sind auch immer zu vielen Volksläufen, Volkstriathlons einfach gefahren. Da hat man ja keine Wahl. Dann erst habe ich mich gegen gewehrt und da so, Triathlon laufen ist so blöd. Ich gehe irgendwie lieber Fußball spielen und Tennis spielen. Das ist auch gemacht. Und dann irgendwann als wir auch weggezogen sind, habe ich selbst zum Laufen gefunden oder zum Triathlon und habe tatsächlich erstmal Triathlon gemacht und dann habe ich mich entschieden, nur zu laufen und hatte irgendwie gerade im Studium so Zeitgründe auch, weil wenn ich Triathlon mache, dann, oder als ich das gemacht habe, dann wollte ich es halt auch richtig machen und kannst ein Lied von singen, richtig Triathlon heißt dann auch 20, 30 Stunden in der Woche. Und richtig laufen, da kommt man mit 10 Stunden ganz gut hin. Und das passt irgendwie mehr zu meinem Leben. Und so kam, dass ich dann irgendwie zum Ausdauersport oder zum Laufsport kam. Und die zweite Frage, was ist meine Passion? Ich habe meine sportlichen Ziele sind auf jeden Fall, die ja auch irgendwie dazu beitragen zu dieser Passion. Ich möchte auf jeden Fall eine internationale Medaille noch gewinnen in der Mannschaft. Über die 100 Kilometer oder was auch immer, was da noch so kommt und so ein bisschen in die Fußstapfen von meiner Mutter treten. Und ich laufe halt unglaublich gerne, ich komme da irgendwie zur Ruhe. Für mich ist es halt auch nicht nur Training oder so, sondern irgendwie auch das schönste Hobby, was es so gibt. Man kann viel nachdenken, man kann viel reflektieren und irgendwie 2 Stunden im Wald einfach locker zu laufen, ist für mich einfach pure Entspannung und danach fühle ich mich halt immer so ausgeglichen. Ich habe ja ganz am Anfang schon erzählt, ich habe 2 kleine Kinder, die 2 und 4 sind, machen uns natürlich viel Freude, aber sind halt auch super anstrengend und dass man halt häufig auch nicht länger als 6 Stunden schläft, das nagt dann schon so ein bisschen und dann ist halt Laufen am Tag immer so die Stunde oder 2 Stunden Quality Time, so, ne? Also, dass man wirklich sagt, so, ja, jetzt kann ich wirklich 2 Stunden komplett genießen und lauf halt in der Sonne oder auch bei Regen oder wie auch immer, aber komm dann wirklich so ein bisschen zur Ruhe und danach geht's dann doch immer direkt viel besser. Also, ja, ich hoffe, ich kann noch, also, was ich nicht machen werde, außer ich verletze mich jetzt ganz krass oder was auch immer, ich werde nicht meine Karriere beenden, weil ich sehe das gar nicht so als Karriere, ich sehe das so als, als Lebenslauf, dass man halt möglichst lange fit bleibt. Und ich würde natürlich auch gerne in 10 Jahren mit 42 noch unter 2:30 laufen, aber ob das halt der Fall ist, muss man schauen. Aber für mich wird es nicht so sein, dass ich irgendwann sage, in 2 Jahren soll jetzt das Karriereende. Weil für mich war es immer ein Hobby, für mich war es immer was Schönes so und nie ein Beruf. Deswegen habe ich da auch diese Liebe zum Laufsport eigentlich nie verloren oder diesen beruflichen Hintergedanken. Deswegen ist es für mich halt keine Frage von ich will irgendwann damit aufhören, sondern ich möchte das so lange wie möglich machen und auch, weil es einfach mich glücklicher macht auf einem möglichst soliden hohem Niveau.
Fühle ich mit. Also finde ich persönlich auch, irgendwo ist das, glaube ich, für einen selber, für den Kopf der bessere Weg zu sagen, ich möchte oder ich kann und nicht ich muss. Weil ich glaube, das ist so auch mit der Schlüssel zum Erfolg, wenn man nicht wirklich so diesen Leistungsdruck hat, sondern das auch Spaß an der Freude macht.
Ja, absolut.
Dann, was war so dein schönster Laufmoment? War es da, wo du deine persönliche Marathon-Bestzeit aufgestellt hast oder gab es da noch irgendwo einen anderen Moment, wo du halt sagst, ey, da erinnere ich mich voll gerne dran zurück beim Laufen?
Ja, also es sind genau das Event, was du gerade angesprochen hast, im letzten Jahr, im Frühjahr. Da war ich echt, das war echt super, dass ich da noch einen Marathon laufen konnte, als Corona noch so ein bisschen, es gab schon Corona und in China hat man in den Nachrichten dann schon gesehen, dass sich das immer weiter ausbreitet, aber letztes Jahr im Februar bin ich beim Sevilla-Marathon Bestzeit gelaufen und viel, viel besser als erwartet. Und also ich habe mir eine Bestzeit vorgenommen, die lag damals bei 2,26, dann bin ich dann irgendwie eine flache 2,23 gelaufen, was für mich der absolute Hammer war. Und ohne spezifische Marathonvorbereitung, ich war da gerade in der Vorbereitung für die 100 Kilometer DM und dann nochmal sowas rauszuhauen, das war auch ein super schöner Laufmoment. Aber ich würde sagen, so im Ranking Platz 2, also mein schönster Laufmoment war tatsächlich 2019 der Wings for Life Lauf, weil es halt auch so mega überraschend war, eine Woche nach dem London-Marathon, der für mich völlig in die Hose gegangen ist. Und also ich bin noch 2,29 gelaufen, aber für mich war es halt mega enttäuschend, weil damals wurde es halt alles von New Balance gesponsert, 5-Sterne-Hotel in der Stadt und man konnte da frei trinken in der Bar. Also das wurde dann erst natürlich nachträglich interessant nach dem Lauf. Und ja, man war eine Woche da, war eine total gute Zeit und dann kann man da die Leistung halt nicht abliefern. Und das war für mich ja so eine Enttäuschung. Und dann eine Woche später Wings for Life Lauf. Wir waren eigentlich nur da, weil wir familiären Besuch gemacht haben und dann habe ich gesehen, so am Wochenende ist Wings for Life Lauf und so, ich laufe einfach mal mit, so aus Jux und Dollerei, habe danach halt 5 Tage Pause gemacht nach dem London Marathon und dann gewinne ich das Ding da, ne, und stehe da voll medial im Fokus und ja, also so viel WhatsApp wie an dem Tag habe ich noch nie in meinem Leben bekommen und ja, das ist so einfach sehr krass, so einprägend, also dann ja, also da bin ich dann mit dem Auto von, als mich das Catcher-Car eingeholt hat, bin ich da zurückgefahren ins Olympiastadion. Da standen keine Ahnung wie viele 1000 Menschen und haben dann meinen Namen gerufen und haben mich da gefeiert. Und also das war schon sehr emotional. Und dann war ich da mit Florian und Schwan dann noch auf einer Red Bull-Party, wo die ganzen Surfer und keine Ahnung waren, da waren wir noch bis 4 Uhr in München feiern. Und das war einfach, der ganze Tag war einfach so gelungen, so positiv und völlig überraschend für mich und deswegen war das schon einer der schönsten Momente, würde ich sagen. Es gibt noch sehr viele schöne Momente, die da so hinterkommen, also Silbermedaille, Marathon bei der DM oder also viele, viele Sachen, die ich auch noch sehr schön in Erinnerung habe, aber die zwei Events, die ragen doch so ein bisschen heraus. Ja. Das ist Marathon und Wings for Life Lauf 2019.
Klingt auf jeden Fall auch so, also als wenn das gestern gewesen wäre, wie du heute davon erzählst. Ne? Also das ist halt wirklich in Erinnerung geblieben. Da wäre jetzt meine Gegenfrage, was steht noch auf deiner Agenda? Also was wäre noch so ein Ziel von dir, wo du halt sagst, während deiner Laufkarriere möchtest du unbedingt noch das erreichen oder das schaffen? Ich glaube auch, du hattest auch für dieses Jahr nochmal 100 Kilometer Lauf geplant,
ja,
oder?
Genau, also ursprünglich wollte ich die DM wieder laufen im September. Ich bereite mich, glaube ich, seit 2 Jahren jetzt für 100 Kilometer vor und immer wird es abgesagt wegen Corona, schon ein bisschen nervig. Aber ich hoffe, jetzt im September wird ein 100 Kilometer Lauf stattfinden. Ich meine, was anderes als vorbereiten kann man sich halt nicht. Man muss ja auch irgendwie, ja, Ziele haben. Also ich möchte auf jeden Fall mich nächstes Jahr in Berlin für die WM qualifizieren, 100 Kilometer. Und da auch mit Flo, Paul Schmidt und weiteren richtig starken Läufern eine Medaille holen für die Mannschaft. Und das wäre so das eine große Ziel. Und mein persönliches Ziel ist nochmal für einen Marathon, dass ich unter 2,20 laufe. Und da muss ich mal schauen, wie sich das halt mit dem Ultramarathon verträgt. Aber irgendwie eine 2,19 hoch oder so, warum nicht? Also die letzten Jahre von der Dynamik haben eigentlich gepasst. Und jetzt wird es hoffentlich dann auch irgendwann bald wieder besser mit dem Schlafen, dass sie nicht um 5 Uhr aufstehen, die Kinder. Und dann hoffentlich passt das irgendwann. Und ich meine, ich kann auch noch an manchen Sachen so schrauben, so an Professionalität im Trainingsalltag. Und weil ich mir doch dann doch hin und wieder mal ein Glas Rotwein und Bier und da nicht ganz so diszipliniert war in den letzten Jahren und da geht vielleicht einiges. Aber vielleicht ist das auch mein Erfolgserlebnis, dass ich da nicht ganz so verbissen bin, wer weiß. Aber ja, mal gucken, was da noch kommt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Jahre. Ich bin einfach froh, dass ich auch jetzt sehr, sehr lange wieder ohne Wehwehchen bin, ohne Verletzungen. Das ist einfach immer super viel wert, dass man einfach dieses kontinuierliche Training aufrechterhalten kann und freue mich auf die nächsten Jahre auf jeden Fall.
Ja, da vielleicht abschließend so zu diesem Themenblock, was wäre noch so der Marathon, den du gerne laufen würdest, so zum Beispiel irgendwie Boston oder London, warst du ja schon?
Ja, also ich Ich muss sagen, so, es gibt einige Marathons, die finde ich schon sehr reizvoll. Zum Beispiel den New York Marathon, den sollte ich auch eigentlich letztes Jahr laufen, hat dann auch nicht geklappt. Ja, also New York wäre nochmal natürlich ein Ziel, auch wenn es da durch den Central Park ziemlich hügelig ist. Ja, aber ich habe mich irgendwie mit solchen Sachen noch nie auseinandergesetzt, weil ich dachte, ich denke so halt, jetzt kann ich halt irgendwo Marathon reisen und dann irgendwo einen Marathon laufen kann ich halt auch, wenn ich 50 bin. Und jetzt ist es halt so, ich versuche noch irgendwie meine Ziele so ambitioniert umzusetzen, auch auf dem Marathon, und bin dann mal ganz froh, wenn es halt nicht so ganz so weit weg ist. Am liebsten laufe ich den Münstermarathon tatsächlich, weil ich laufe dahin ein Kilometer und dann geht's halt los, ne? Und kann zu Hause pennen, und das ist irgendwie für mich fast noch besser, als irgendwie dann nach New York zu fliegen und dann Zeitumstellung, und ist natürlich irgendwie eine geile Stadt und so. Und aber ja, momentan ist es für mich gerade nicht so akut, dass ich jetzt irgendeinen Marathon weit weglaufen müsste.
Ja, aber ist ja auch geil, wenn du quasi als Local Hero an den Start gehen kannst und gerade die Leute deinen Namen kennen und den Namen quasi nicht nur kennen, weil er halt auf deiner Startnummer steht, sondern...
Ja, guck mal, hier kennen mich alle.
Ja.
Ja, das ist immer cool, ne? Der kannte mich auch, der kannte auch meinen Namen. Dann, ja, steht auf deiner Startnummer. Das ist immer ganz lustig. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Also ist auch ein schön organisierter Marathon. Also jeder, der da irgendwie so einen mittelgroßen Marathon sucht. Die haben auch ein gutes Hygienekonzept auch mit dem Zentrum für Sportmedizin zusammen erarbeitet, in dem ich arbeite. Und ich glaube, da bin ich recht optimistisch, wenn das jetzt nicht die Lage sich völlig auch mit der Mutation hin und her. Also wenn es jetzt so einigermaßen wieder einen guten Lauf nimmt mit Corona, dann bin ich doch optimistisch, dass im September der Münstermarathon stattfindet. Die haben auch nicht so mega viele Teilnehmer, irgendwie 2000 Marathon-Teilnehmer. Und was ich nicht glaube, ist, dass halt Berlin stattfindet mit 40.000 Teilnehmern. Also, keine Ahnung, vielleicht mit nur Geimpfte und Corona-Test und dann mit FFP2-Maske am Start, okay. Aber ich kann es mir momentan echt nicht vorstellen, dass man mit 40.000 Leuten an der Startlinie steht. Ich hoffe es natürlich, aber ich kann es mir momentan nicht vorstellen.
Nee, kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Auch wenn halt irgendwo Bilder vom Ironman auf Gran Canaria oder vom Marathon vor 2 Wochen oder 3 Wochen in der Türkei irgendwie Hoffnung machen, dass es vielleicht doch irgendwo geht, aber glaube ich auch nicht. Aber September könnte ich ja sogar rein theoretisch schaffen mit meiner Marathon-Vorbereitung.
Ja, auf geht's. Ja. Wir bleiben optimistisch.
Genau. Dann, bevor wir so zu den Rubriken kommen noch, du arbeitest ja bei Sportcheck oder mit Sportcheck zusammen, hast ja auch jetzt schon erzählt, dass du bei New Balance unter Vertrag warst. Inwiefern bist du jetzt aktuell, was die Materialauswahl angeht, beeinflusst, beziehungsweise wie frei kannst du da wählen? Und natürlich auch eine wichtige Frage an jeden Läufer, wie voll ist denn dein Laufschuhregal?
Also mein Laufschuhregal ist so voll, dass ich mir zu Hause mal sehr viel anhören muss, dass es zu voll ist. Also ich habe schon einige Schuhe, aber ich versuche da auch immer regelmäßig auszumisten. Also ich laufe oder verschenke dann meine Schuhe dann auch. Naja, aber ja, also von der Ausrüstung ich kann komplett frei erzählen. Also ich kann jede Marke, auch die Sportcheck nicht hat, empfehlen. Also da bin ich recht frei, was ich schon cooler finde, als jetzt bei New Balance gebunden zu sein, und dann hätte ich auch nie einen Vaporfly tragen dürfen. Ja, das ist halt schon ein großer Vorteil, dass man da ungebunden ist, und dann kann ich auch mal einen Hoka tragen oder alles ausprobieren und kann dann halt auch objektiv berichten. Da habe ich keine Materialbindung, wo ich halt so ein bisschen, also ich kriege halt nur das Material, wenn es halt eine Kooperation gibt. Ja, also ich kriege dann halt ein Angebot über eine Kooperation. Jetzt hier hatten wir viel mit Nike, und dann wird halt ein neuer Schuh gelauncht, und dann gibt's ein Call mit Sportcheck, und dann wird halt ein bisschen Ideen ausgetauscht, wie man das umsetzen kann. Dann werden Ideen entwickelt, zum Beispiel mit diesen Challenges, dass man so ganz gut den Vaporfly raushauen kann und so ein bisschen Promo machen kann für Nike. Genau, das ist halt immer von Kooperation zu Kooperation unterschiedlich, was ich für Schuhe bekomme. Aber ich bin da doch sehr zufrieden momentan, was ich da für eine Ausrüstung habe. Und genau, also besser kann ich es mir momentan tatsächlich nicht vorstellen. Ja, also die meisten Spitzenathleten haben halt dann eine Marke, und wenn man jetzt nicht gerade bei Nike ist, ist es manchmal ein bisschen frustrierend, glaube ich, oder war es jetzt Adidas und Asics und Saucony, die haben ja, glaube ich, jetzt, und Hoka haben jetzt, glaube ich, ganz gute Konkurrenzprodukte zum Alpha und Vaporfly. Aber in den letzten Jahren war es dann häufig so, Nike-Athleten waren halt immer bevorteilt, weil sie einfach die besten Schuhe haben, das beste Material. Und das war dann teilweise schon unfair. Und dann war es halt auch so, dass ja Athleten aus anderen Lager dann die Vaporflies genommen haben und dann Logo von ihrem Sponsor da ja drüber geklebt haben oder so. Ich wusste zum Beispiel von On und Under Armour, dass die Athleten, die da unter Vertrag stehen, sogar mit dem Vaporfly Wettkämpfe laufen dürfen, weil die haben zugegeben, ey, sorry, unsere Schuhe sind nicht so gut wie die Nikes und wir wollen nicht, dass ihr einen Nachteil im Wettkampf habt. Ja, also da ist in den letzten Jahren schon einiges passiert. So langsam habe ich das Gefühl, dass da die viele Hersteller auch aufschließen können auf Nike. Also ich glaube nicht, dass der Adidas oder Saucony da so so viel schlechter sind, sind ja auch echt super Performance-Schuhe. Ja, mal schauen, wo die Reise da noch hingeht. Aber momentan ist das für mich halt optimal, dass ich da die freie Wahl habe und immer bei dem Hersteller bin oder die Schuhe anziehen kann, die mir am besten gefallen.
Ja, glaube ich. Das lassen wir auch so stehen und wir kommen jetzt nochmal so ganz kurz zu den Rubriken hier im Podcast und wir starten mit der Überraschung der Woche. Was war so deine Überraschung?
Die Überraschung der Woche. Ich habe mir noch gar keine Gedanken dazu gemacht.
Sonst, wenn du überlegst, ich kann dir meine erzählen.
Ja, erzähl mal deine.
Und ich glaube auch, jeder Läufer oder jeder Sportler kennt es, wenn er durch den Wald laufen geht oder sonst wo Sport macht, Hundebesitzer. Also Hunde haben ja grundsätzlich keine Leine und Leinenpflicht gibt es in Deutschland nicht. Und der wohl bekannteste Satz ist, der tut nichts. So, und ich hatte es jetzt diese Woche schon zweimal, als ich laufen war, durch den Wald, irgendwo auch zweimal immer an der gleichen Stelle, irgendwie treffen die sich immer da, die Hundebesitzer, kommen die Hunde auf mich zugelaufen und dann heißt es immer, ja, die machen nichts und auf einmal gucken dann die Besitzer doch relativ schockiert, wenn der Hund nicht hört und immer weiter auf den Läufer zuläuft. Das ist so meine Überraschung der Woche. Auf der tut nichts ist nicht so viel Wert zu geben.
Das stimmt, da hast du völlig recht. Ich habe heute die Info bekommen, dass die, es ist eher eine negative Überraschung, ist eher ein bisschen traurig. Ich habe heute erfahren, dass die DM in Mainz, also 10.000 Meter DM jetzt am Wochenende, wo einige oder wo vor allem eine Athletin von mir startet, dass die wegen Corona der hohen Inzidenz in Mainz nur für Bundes- und Kaderathleten, Bundes- und Landeskaderathleten ja, angeboten wird. Das heißt, alle, die sich da jetzt angemeldet haben, 20 Wochen trainiert haben für den Tag der Deutschen Meisterschaft. Ich meine, da wurden die Normen halt schon ins Unendliche gehievt. Also U23 wurde gar nicht mehr berücksichtigt. Da konnte eine andere Athletin von mir nicht starten, weil sie die Norm nicht mehr hatte. Und jetzt wird das halt für alle gecancelt, die halt nicht in einem Kader sind. Das fand ich schade. Und ich meine, der DLV, der ja schon nicht so viel richtig macht, würde ich sagen. Jetzt habe ich mich hier,
Ja, ich weiß, was du meinst.
Also
ja.
Alles gut. Also ja, ein paar Sachen gehen da einfach momentan gar nicht, finde ich. Ich meine, ist halt Verband und machen auch vielleicht einige Sachen richtig, aber naja, auf jeden Fall, die können jetzt nichts für, aber wurde halt die Notbremse gezogen, dass halt mein Athleten da nicht stattfindet. Deswegen war ich heute Morgen ein bisschen schlecht gelaunt, weil ja, ich mache mir auch Gedanken als Trainer und freue mich dann auch, wenn dann meine Athleten starten. Und ja, das war meine negative Überraschung der Woche, dass heute die Nachricht kam, dass in Mainz nur die Kaderathleten starten dürfen.
Ja, ist auf jeden Fall eine sehr abgespeckte deutsche Meisterschaft dann.
Ja, leider.
Vor allem macht es überhaupt Sinn, dann von der deutschen Meisterschaft zu sprechen, wenn es quasi gar nicht für alle ist. Aber gut, ich glaube, ich weiß, was du auch meinst mit so deinen Ausführungen. Der Verband macht nicht immer alles richtig. Sehe ich auf jeden Fall genauso.
Ja, momentan ist halt das Krisenmanagement manchmal nicht so richtig durchsichtig oder ja. Das war manchmal mit der Kommunikation nicht immer so leicht, aber ja, ich hoffe, dass das wird sich bald etwas legen oder besser.
Genau. Dann für die Spotify-Playlist, was würdest du da für ein Lied draufpacken?
Was habe ich? Ich kann auf meinem Spotify hier gucken, was ich da zuletzt so gehört habe. Da wird aber wahrscheinlich nur hier Feuerwehrmann Sam und so aufploppen, weil das immer für meine Kinder zum Schlafen gehen oder Patterson und Findus oder so.
Sonst, solange du guckst.
Ja, deine, bitte.
Ich habe einfach was zum Cruisen von Boss Hoss mitgebracht. Dos Bros, das höre ich relativ oft aktuell, wenn ich so ein bisschen über den Deich fahre und einfach nicht nachdenken möchte. Deswegen kommt das einfach mal ein bisschen rauf, bisschen Berlin-Feeling hier.
Sehr schön. Dann mache ich einfach mal hier, guck mal, einen Klassiker, den ich immer wieder gerne höre, weil in so meiner Jugend oder wo ich dann häufig mal Feier war, dann waren wir da auch manchmal hier in Bochum im Apartment 23 unterwegs und da kann man halt dann schön über die Stadt gucken im Sonnenaufgang, wenn man da irgendwie bis 5 Uhr noch gechillt hat. Sky and Sand von Paul Kalkbrenner.
Ah, nicht Klassiker. Schlecht, ja. Absolut. Dann meine Lieblingsrubrik, Wahrheit oder Pflicht. Was nimmst du?
Das nehmen dann die anderen Gäste immer so. Wahrheit oder Pflicht? Nehme ich mal Wahrheit.
Okay.
Ich bin der
Wahrheit, okay. Ich glaube auch, jeder Läufer kennt irgendwo das Problem, wenn der Darm oder der Magen anders möchte, als man sich das eigentlich überlegt hat. Beim Laufen, ist dir das auch schon passiert und wie managst du das?
könnte ich jetzt viel zu erzählen, weil ich hatte auch früher mal so ein bisschen Probleme damit, bis ich rausgestellt habe, dass ich so eine Glutenunverträglichkeit entwickelt habe und schon fast beim Rotterdam-Marathon davor so mal aufgehört habe mit Laufen, weil das nicht mehr... Hat sehr viel Lebensqualität genommen, wenn man jede 5 Kilometer zum Klo rennen muss. Naja, aber nichtsdestotrotz, ich manage das unterschiedlich. Wenn ich schon, also ich habe immer meine recht festen Zeiten so, wo ich laufen gehe und dann weiß ich, okay, wär schon gut, wenn man davor schon sein Geschäft erledigt. Und wenn es dann doch irgendwann mal passiert, dann ist hier zum Glück recht viel Waldgebiet. Und ein Freund von mir ist Experte darin, welche Blätter besonders gut nutzbar sind du weißt schon Bescheid und ja. Hat mich da etwas aufgeklärt und seitdem ist das alles super, alles kein Problem, außer es ist Winter, das ist manchmal ein bisschen blöd, aber dann kann man ein bisschen besser planen, nimmt man ein bisschen Toilettenpapier mit, dann geht das auch, aber...
Ja, hat sich bei uns, ich wohne ja hier auch mit meinem Kumpel zusammen, der ist auch Triathlet, wenn wir nachmittags laufen, hat sich das fest etabliert, dass wir immer 2 Packungen Taschentücher mitnehmen für den Notfall.
Nicht schlecht, ja. Routine. Ich denke da meistens nicht drüber nach, weil meistens in 90% der Fällen klappt es irgendwie. Aber ja. Außer man macht es irgendwie, keine Ahnung, also unplanmäßig, dass man sich irgendwie zum Laufen verabredet und dann klappt es meistens nicht, aber sonst alles gut. Sehr schöne Frage, wunderbar.
Ja, ich dachte mir, wenn mir das jemand beantworten kann, dann du. Also.
Dann ich, ja, das stimmt.
Dann Tempo-Dauerlauf oder doch lieber Track Tuesday?
Eine Mischung aus beidem, aber eher Track Tuesday.
Okay, das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Viele sind eher doch so irgendwo nicht ganz so schnell und dafür lange.
Nee, also tatsächlich mache ich auch Intervalltraining echt gerne. Also vor allem halt mit meinen Jungs und Mädels da vom LSF Münster. Und das macht halt Bock. Also gerade wenn man halt sonst ein Ultratraining macht. Das habe ich auch immer so durchgezogen, dass ich einmal in der Woche dann halt auch richtig schnell laufe. Oder für mich dann richtig schnell. Ja.
Dann, bevor du jemanden nominieren darfst, noch eine persönliche Macke von dir.
Eine persönliche Macke. Sind wir morgen nicht fertig, wenn ich hier meine Macken ausziehe. Eine Macke ist von mir, dass ich so ein bisschen chaotisch veranlagt bin und das ist gut. Ich vergesse hier sehr häufig irgendwo meine Sachen. So Schlüssel, Portemonnaie, also ich musste hier im Bioladen, wir gehen eigentlich nur im Bioladen hier einkaufen und dann, die kennen mich auch schon und ich glaube, das dritte Mal haben die hier angerufen, dass ich mein Portemonnaie da bei denen vergessen habe. Also zum Glück kennen die mich da, sonst wäre es wahrscheinlich schon längst weg gewesen. Also das ist so meine Macke und letztens das Geschenk der Woche, würde ich sagen, ist so eine App mit so Ortungsgeräten in meinem Handy drin und in meinem Portemonnaie Und in allen Sachen, die wichtig sind, ist so ein GPS-Tracker drin. Das heißt, ich kann, wenn ich irgendwas verliere oder liegen lasse, kann ich das tracken, wo es ist. Das ist sehr praktisch. Aber seitdem vergesse ich nichts mehr.
Ja, nicht schlecht, ja. Ist irgendwo doch, kommt auch häufiger von Sportlern so, dass Sachen vergessen werden, weil Fokus liegt halt auf dem Training, ne? Ist ja ganz genau. Klar.
Ja.
Deine Nominierung.
Ich würde gerne mit einem sehr talentierten Sportler nominieren, der in den nächsten Jahren wahrscheinlich die Laufszene bestimmen wird, der in Dresden eine sensationelle Halbmarathonzeit von 61 Minuten, ich glaube Mitte in 40 oder so war es, knapp hinter Richard Ringer gelaufen ist, den Nils Vogt auch aus Münster nominieren, weil ich glaube, der kann sehr gut aus dem Nähkästchen plaudern und ist auch eigentlich so oft in Kenia, dass er da eigentlich einen Zweitwohnsitz anmelden müsste und das ist immer spannend. Also ich laufe immer sehr gerne mit ihm, weil er da immer viel erzählt von seinen Erfahrungen in Kenia und den würde ich gerne nominieren.
Ja, dann danke ich dir dafür. Meine Brüder haben ja auf jeden Fall auch schon seinen Namen ab und zu mal erzählt. Ist mir ein Begriff. Glaube ich, könnte ganz cool werden, gerade wenn er so oft in Kenia ist, mal so ein bisschen den Spirit von da. Genau. Ist, glaube ich, auch ein sehr spannendes Thema, weil man kennt das ja immer nur aus Deutschland irgendwie, dass irgendwo 50 Leute zum Longrun losrennen, das kennt man ja hier gar nicht. Ne?
Ja, das stimmt. Ja. Vor allem momentan nicht.
Ja, richtig.
Maximal zwei. Ja. Nee, aber glaube ich auch. Also ich glaube, total spannend und ich glaube, der kann auch sehr gut über diesen Spirit berichten und auch interessante Einblicke geben. Definitiv.
Ja, dann danke ich dir für die Zeit. Ich danke dir für die Nominierung und ich hoffe natürlich auch, dass wir hier den Hörern wieder ein bisschen Mehrwert geboten haben. Ich glaube, wir haben hier gute Punkte angesprochen, die für viele relevant sind. Und ich glaube, viele ertappen sich auch selber irgendwo bei diversen Sachen, die sie hier machen.
Bedanke mich auch.
Und ich sage, in der Hoffnung, dass wir uns regelmäßig wieder hören, bis bald, bis nächste Woche. Bis ciao, bald. Ciao.
Ciao.